SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Nicolas Sarkozy hat ausgeträumt. Frankreichs Konservative schicken ihn in die Wüste und setzen für die Präsidentschaft auf Fillon oder Juppé. Die Analyse im Gespräch mit unserem Korrespondenten. Angela Merkel will's nochmals wissen. Sie kandidiert ein viertes Mal fürs deutsche Kanzleramt. Wir sagen, was das für die deutsche Politik heisst. Dann schlechte Quali fürs Mitarbeitergespräch.
Wir sehen jetzt, dass in der Praxis über 16% der Arbeitnehmenden gar kein Mitarbeitergespräch haben und weitere 40% beurteilen es als schlecht.
Die ernüchternden Resultate einer Umfrage von Travail Suisse. Und Abschottung statt Öffnung. Viele haben genug von der Globalisierung. Warum und ist sie überhaupt noch zu stoppen? Wir reden darüber mit dem Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Karin Britsch.
Die Grossbank CS hat ihr Schweizer Geschäft in eine Tochtergesellschaft ausgelagert, in die Credit Suisse Schweiz AG. Diese hat ihren Betrieb heute offiziell aufgenommen. Sie hat eine eigene Banklizenz. Grund für die neue Organisation ist die Too-Big-to-Fail-Regelung, wie die CS mitteilt. Sollte die Bank international in Schwierigkeiten geraten, könnte die Schweizer Tochter weiter geschäften. Zum Beispiel könnte der Zahlungsverkehr in der Schweiz weiterlaufen. Für die Kundinnen und Kunden in der Schweiz werde es keine Veränderungen geben, schreibt die Credit Suisse. Hohe Arbeitsbelastung, emotionale Erschöpfung und Stress. Darunter leiden viele Angestellte in der Schweiz. Das zeigt eine Untersuchung des Gewerkschaft-Dachverbands Travail Suisse und der Berner Fachhochschule. Zudem sind viele der Befragten auch mit ihrem Lohn nicht zufrieden und halten die Förderung von Weiterbildung für ungenügend. Ein Mitarbeitergespräch bietet die Möglichkeit, solche Belastungen und Unzufriedenheiten anzusprechen. Die Studie zeigt aber, dass über die Hälfte der Befragten entweder kein hilfreiches oder gar kein Mitarbeitergespräch haben. Die ETH Lausanne startet eine neue Webseite mit Informationen über mehr als 14.000 Nahrungsmittel, die in der Schweiz verkauft werden. Die Daten sollen gratis als Basis für Smartphone-Apps und andere Programme zur Verfügung gestellt werden. Wie die Hochschule mitteilt, gab es bisher keine Datenbank, die öffentlich, kostenlos und einfach mit Apps zu verknüpfen war. Mit einer solchen App kann man einen Strichcode eines Produkts scannen und dann Informationen über die Inhaltsstoffe des Produkts erhalten. Die Seite openfood.ch wird gemäß Angaben der ETH laufend ergänzt und erweitert. Fehle ein Produkt, könnte dies der ETH gemeldet werden. Ins Ausland. Die französische Polizei hat laut Innenminister Bernard Cazeneuve einen Terroranschlag in Straßburg verhindert. 7 Verdächtige seien festgenommen worden, so in Straßburg und in Marseille. Die Festgenommenen stammten aus Frankreich, Marokko und Afghanistan. Über das Ziel des geplanten Anschlags äußerte sich Cazeneuve nicht. Bei einem Selbstmordattentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 27 Menschen getötet worden. Unter den Toten sind auch Kinder, wie die lokale Polizei meldet. 35 Personen seien verletzt worden. Der Attentäter sprengte sich in einer schiitischen Moschee in die Luft. Die radikal-islamischen Taliban wiesen eine Verbindung zum Anschlag zurück. Im Bürgerkriegsland Jemen wird die Waffenruhe nicht verlängert. Kurz vor Ende der Waffenruhe sind laut Augenzeugen wieder Luftangriffe geflogen worden von der Koalition, die von Saudi-Arabien angeführt wird. Die Flugzeuge hätten in der Stadt Sanaa einen Stützpunkt der schiitischen Houthi-Rebellen bombardiert. Angaben über mögliche Opfer liegen nicht vor. Die 48-stündige Waffenruhe war am Samstag in Kraft getreten. Sie endete heute um 10 Uhr unsere Zeit. In Jemen kämpfen die Houthis und ihre Verbündeten gegen Anhänger von Präsident Mansour Hadi. Die saudische Koalition fliegt seit mehr als einem Jahr Luftangriffe gegen die Rebellen. Im Sperrgebiet um den Atomreaktor in Tschernobyl soll wieder Energie produziert werden durch Sonnenkollektoren. 2 chinesische Unternehmen planen den Bau eines Solarkraftwerks auf dem Areal. Baubeginn könnte demnach bereits im kommenden Jahr sein. Voraussetzung ist die neue Schutzhülle, die im kommenden Jahr um den immer noch radioaktiven Reaktor gebaut werden soll. Damit will die ukrainische Regierung die Sperrzone 30 Jahre nach der Atomkatastrophe wieder beleben. Das Wetter. Heute und morgen ist es mehrheitlich bewölkt. Dazwischen zeigt sich ab und zu auch die Sonne. Im Westen kann es regnen und im Süden regnet es anhaltend. Die Temperatur erreicht 8 bis 11 Grad. In den Alpen wird es mit stürmischem Föhn sogar 22 Grad warm.
Langes Gesicht beim französischen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy. Er ist mit seinem Comeback jäh gescheitert. Schon bei den Vorwahlen der Konservativen um die nächste Präsidentschaft ist er chancenlos geblieben. Die konservativen Wählerinnen und Wähler haben ihm Alain Juppé und vor allem François Fillon vorgezogen. Die beiden ehemaligen Ministerpräsidenten werden am nächsten Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander antreten. Charles Liebherr in Paris. François Fillon geht als deutlicher Sieger aus dieser ersten Runde der Vorwahl hervor. Das hat viele überrascht. Warum schwingt er so oben aus?
Ich sehe zwei Erklärungen für dieses deutliche Resultat zugunsten von Fillon. Erstens wollten die rechten Wählerinnen und Wähler einen politisch klar rechts positionierten Kandidaten wählen. Wenn rechts, dann bitte bürgerlich-konservativ rechts und kein versöhnlicher Mittekurs, wie ihn Alain Juppé verkörpert. Und zweite Erklärung, die klare Ablehnung von Nicolas Sarkozy. Weniger sein populistischer Kurs rechts außen, als eben seine polarisierende Art, Politik zu machen. Und da spielte sicher auch, da spielten die zahlreichen Justizaffären eine Rolle, die er ja am Hals hat. Fillon hat da wahrscheinlich auch von einer wahltaktischen Komponente profitiert, viel mehr jedenfalls als Alain Juppé.
Nicolas Sarkozy ist ja ganz rechts auf Stimmenfang gegangen, im Becken des Front National. Wenn Sie jetzt sagen, es hatte auch mit seiner Person zu tun, dann war nicht das der Grund dafür, dass er jetzt abgestraft wurde.
Er zielte mit seiner Kampagne voll auf Alain Juppé, auf dessen liberale, offene Haltung in gesellschaftlichen Fragen. Und die französischen Wähler wussten um dieses Doppelspiel von Sarkozy, dass er eben seine Rhetorik stärker ist als seine innere Überzeugung und auch seine Taten, wenn er dann einmal im Amt ist. Und dafür wurde Sarkozy bestraft. Sarkozys Zeit, würde ich sagen, ist einfach abgelaufen. Und Fillon war da einfach die bessere Karte im ersten Wahlgang. Er steht ja auch für konservative Werte ein und ist deshalb letztlich glaubwürdiger als Sarkozy.
Am nächsten Sonntag nun entscheidet sich, ob die Konservativen Alain Juppé oder François Fillon als Präsidentschaftskandidaten aufstellen. Den beiden bleibt also eine Woche für einen Express-Wahlkampf. Worin unterscheiden sich denn die beiden?
Bei der Wirtschaftspolitik ist der Unterschied nicht sehr groß, muss man sagen. Juppé will von allem einfach etwas weniger als Fillon, also weniger drastisch sparen beim Staat, auch die Steuern für Unternehmen weniger deutlich senken, auch weniger Stellen bei den Staatsangestellten abbauen. Auch bei Fragen rund um die Sicherheit sind die Unterschiede eher marginal. Anders aber bei der Bildung, beim Ausländerrecht, Stichwort auch Familiennachzug, bei der Frage der Rechte für gleichgeschlechtliche Paare, auch in Fragen, welche Rechte und politische Pflichten muslimische Bürger in der Republik haben. Da sind die Differenzen doch sehr groß und ich würde sagen, da steht sich eine progressive Rechte einer konservativen Rechten gegenüber. In diesen Fragen stehen die Wähler am kommenden Wochenende wirklich vor einer grundsätzlichen Entscheidung über den künftigen Kurs ihres Lagers.
Juppé oder Fillon, was bedeutet das für die Konkurrenz, insbesondere für die Linke?
Da muss ich etwas nuancieren. Gewinnt Juppé die Stichwahl, dann wird er wahrscheinlich der nächste Präsident Frankreichs sein, weil er eben ein breites politisches Spektrum abdecken kann. Sogar gemäßigte Linke könnten für ihn wählen. Weniger klar ist es im Fall einer Wahl von François Fillon. Auch da zwei Gründe. Die politische Mitte würde sehr wahrscheinlich in diesem Fall einen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken, was dann auf Kosten von Fillon geht. Auch Emmanuel Macron darf in diesem Fall nochmal hoffen. Und die Linke, sie hätte mit Fillon einen idealen Gegner, einen neoliberalen à la Thatcher gewissermaßen. Und das wird dann auch sein Etikett sein. Und das könnte gewissermaßen die letzte Chance sein für die Linke, sich doch noch zu versöhnen, sich auf einen gemeinsamen Kandidaten zu verständigen, eben als Alternative zum äußerst liberalen Sparprogramm, das Fillon dem Land verordnen will.
Um die Präsidentschaft bewirbt sich auch Marine Le Pen, die Chefin des Front National. Wo ist sie denn derzeit einzuordnen?
Ja, sie kann derzeit einfach die Hände in den Schoß legen und abwarten, zuschauen, wie sich das rechte Lager streitet und sich dann die Linke im Januar noch mehr streiten wird. Das französische Wahlsystem bevorteilt ja große, geschlossene politische Lager und der Front National, der tritt immer geschlossen an. Und neben ihm schafft das eben nur noch die Rechte, sicher nicht die zersplitterten Sozialisten. Und das macht es Marine Le Pen so einfach. Sie ist darum fast sicher im zweiten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Frühling. Bisher führte das immer zu einem Schulterschluss aller Parteien gegen den Front National im zweiten Wahlgang. Ob das auch im kommenden Frühling so ist, das ist eben die große Frage, auf die niemand mehr eine Antwort geben will und kann im Moment.
Danke für diese Einschätzungen, Charles Lieber, direkt aus Paris. Ja, auch in Deutschland ist gestern Abend eine wichtige Vorentscheidung gefallen. Angela Merkel tritt wieder an, will ein viertes Mal Kanzlerin werden. Was heißt das nun für die Bundestagswahl, was für die anderen Parteien? Eine Analyse von Peter Vögeli in Berlin.
Und jetzt, was macht die SPD mit der Ansage von Angela Merkel? Was machen die Grünen? Was die Alternative für Deutschland, AfD? So richtig Freude herrscht nur bei der AfD. Denn Angela Merkel ist ihr großes Feindbild, mit dem sie potenzielle Wähler zu mobilisieren hofft. Die SPD wiederum verbreitet Optimismus, Merkel sei nicht unschlagbar. Aber hinter den Kulissen fragen sich die Strategen, wie Merkel denn zu schlagen sei. Die Partei leidet auch noch nach 11 Jahren an den sogenannten Hartz-Reformen der Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Angela Merkel wiederum profitiert davon. Und vor allem in der umstrittenen Flüchtlingspolitik unterscheidet sich die SPD nicht wesentlich von der CDU. Rechnerische Alternativen allerdings gäbe es. Rot-Rot-Grün wäre rechnerisch zurzeit möglich, aber inhaltlich und vor allem außenpolitisch liegen SPD, Linke und Grüne weit auseinander. Die Grünen wiederum hätten im Grunde eine strategische Schlüsselrolle. 2013 hätte es auch eine Mehrheit für CDU, CSU und Grüne gegeben. Und in den letzten Wochen hat Angela Merkel sogar 2 grüne Persönlichkeiten für das Amt des Bundespräsidenten ins Gespräch gebracht. Doch die Grünen sind zersplittert und zerstritten. Sie machen keine Koalitionsaussage und nehmen sich dadurch selbst fast aus dem Spiel. Die Linke wirbt zwar immer wieder für eine rot-rot-grüne Koalition, das gibt es auf Landesebene bereits, aber auf nationaler Ebene glauben SPD und Grüne nicht richtig daran. Und die CSU schaut in erster Linie für sich selbst und auf Bayern. Die Stärke von Angela Merkel ist also die Schwäche der anderen. Merkel hat ihren Zenit überschritten, aber der Abstieg könnte so langsam sein, dass es noch für einen Wahlsieg 2017 reicht. Ihre Politik der scheinbaren Alternativlosigkeit, ihr Lieblingsausdruck, hat das Land in Besitz genommen. Nun scheint es keine Alternative zu Merkel und einer großen Koalition zu geben. Aber für große Koalitionen ist die parlamentarische Demokratie Deutschlands nicht ausgelegt. Wenn die Regierung 80% im Parlament kontrolliert, ist die Opposition zu schwach. Parteien wie die AfD erhalten Auftrieb. Nun versuchen alle Parteien die Mitte der Gesellschaft, vor allem die unzufriedene Mitte der Gesellschaft, zu gewinnen, um einen Trump-Effekt zu vermeiden. Es bleibt also nur noch der Weg, wirkliche inhaltliche Alternativen zu denken, was nicht das Schlechteste ist.
Sie hören Rendezvous und das gibt es gleich bei uns. Die Credit Suisse startet heute mit einer Schweizer Tochter. Das rüstet sie für den Krisenfall, aber nicht nur. Dann:
Das Land ist geprägt worden von der christlichen Kultur und in diesem Sinne gehört der Islam im Sinne einer historischen Prägung zur Schweiz nicht, so wie das Christentum.
CVP-Präsident Gerhard Pfister und seine Wertediskussion. Provokantes später in der Sendung. Und kurz vor eins, Berner Landgemeinden kämpfen um ihre Spitäler.
Bei der Feuerwehr fragen wir auch nicht, rentiert die 500'000 für ein Feuerwehrauto, sondern wir müssen sie im Schopf haben, falls es einmal brennt.
Heisst es zum Beispiel in Riggisberg. Nur wer bezahlt? Zuerst Mitarbeitergespräch. Eigentlich wäre es die Chance, sich einmal im Jahr mit den Angestellten oder umgekehrt mit den Chefs auszutauschen. Sagen, wo man steht, wo der Schuh drückt, wo man hin will im Unternehmen. Eine Möglichkeit für beide Seiten, Dinge anzusprechen, die man immer schon mal sagen wollte. Soweit die Theorie. Jetzt aber zeigt eine repräsentative Umfrage der Gewerkschaften, in der Praxis steht es längst nicht so gut ums Mitarbeitergespräch. Wirtschaftsredaktor Andi Lüscher.
Mit dem Mitarbeitergespräch machen die Angestellten ganz unterschiedliche Erfahrungen. Manche erleben es als hilfreich, manche als sinnlos. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse wollte es genau wissen und ließ 1400 Personen befragen. Die Ergebnisse seien nicht gerade schmeichelhaft, sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Wir sehen jetzt, dass in der Praxis über 16% der Arbeitnehmenden gar kein Mitarbeitergespräch haben und weitere 40% beurteilen es als schlecht, also als nicht konstruktiv, nicht hilfreich.
Der Gewerkschafter fordert die Unternehmen auf, über die Bücher zu gehen. Ein professionelles Mitarbeitergespräch sei wichtig. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müsse es losgelöst vom beruflichen Alltag möglich sein, sich mit ihren Chefs auszutauschen.
Das Mitarbeitergespräch wäre der Raum, wo man über übermäßige Belastung zum Beispiel sich austauschen könnte, wo man eine Standortbestimmung vornimmt, wo man die weitere Karriereplanung angeht, wo man auch dafür sorgen kann, dass man arbeitsmarktfähig bleibt.
Großen Handlungsbedarf ortet er bei kleinen Unternehmen. Dort fänden überdurchschnittlich oft keine Mitarbeitergespräche statt. Und wenn, dann lasse die Qualität der Gespräche oft zu wünschen übrig, vermutet Gabriel Fischer.
Es liegt nahe, dass je grösser der Betrieb ist, je professioneller auch die Personalabteilung funktioniert, dass es dort wahrscheinlich besser funktioniert als in den kleinen Betrieben.
Konfrontiert mit diesen Aussagen und Studienergebnissen, nimmt Dieter Klei vom Gewerbeverband die kleinen Unternehmen in Schutz. Jeder Chef, jede Chefin habe ein Interesse daran, sich mit seinen Mitarbeitern auszutauschen. Aber in einem Betrieb mit weniger als 10 Leuten, wo jeder sich kenne, brauche es nicht immer ein formelles Mitarbeitergespräch.
Von morgen bis abend sind die miteinander unterwegs, wenn sie auf Montage sind oder irgendetwas produzieren oder eine Anlage machen als Landschaftsgärtnerinnen und Landschaftsgärtner und sind so nahe auch mit dem Chef, dass eigentlich das Mitarbeitergespräch praktisch jeden Tag stattfindet, einfach nicht so in der formalisierten Form.
Dass die Baustelle nicht unbedingt der beste Ort ist, über Lohn, Karriere oder Stress zu reden, streitet Dieter Klei nicht ab. Aber es gehe nicht an, dass sich die Gewerkschaften hier nun einmischten.
Das Mitarbeitergespräch ist eine Angelegenheit ausschließlich zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Und dort, wo es tatsächlich nicht so befriedigend ist für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter, dann sollen diese auch die Initiative ergreifen und sagen: «Hallo Chef, ich möchte dieses nochmals besprochen haben.»
Persönlich erachte er ein professionelles Mitarbeitergespräch als sinnvoll, sagt Dieter Klei. Wenn die Mitarbeiter und Chefs offen über Bedürfnisse und Ziele sprechen könnten, schaffe das ein besseres Arbeitsklima, was wiederum das Unternehmen vorwärts bringe. Unter dem Strich lässt sich festhalten, wenn schon ein Mitarbeitergespräch, dann muss dieses für beide Seiten einen Mehrwert bieten. Sonst ist es reine Zeitverschwendung.
Andi Lüscher. Seit heute gibt es nicht nur die Credit Suisse, sondern auch die Credit Suisse Swiss, also die selbstständige Tochter fürs Inlandgeschäft. Damit erfüllt die Grossbank eine Auflage des Bundes, Stichwort Überleben im Krisenfall. Doch die CS hat mit ihrer Tochter weit mehr vor, als nur Auflagen zu erfüllen. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann.
Freiwillig ist die ganze Übung nicht. UBS und Credit Suisse mussten ihr Inlandgeschäft separieren vom Rest des Konzerns. Damit sollen die Schweizer Geschäftseinheiten besser geschützt sein vor den Gefahren einer nächsten Finanzkrise. Doch für die CS ist dies weit mehr als eine Pflichtübung. Denn anders als bei der UBS wird die Schweizer CS-Einheit zugleich parat gemacht für einen Börsengang. Bis Ende des kommenden Jahres sollen 20-30% der CS Schweiz an die Börse gebracht, also an Drittinvestoren verkauft werden. Schweiz-Chef Thomas Gottstein.
Wir machen es eigentlich aus drei Gründen. Erstens kreiert es Kapital für die Mutter. Zweitens glauben wir, dass das Schweizer Geschäft unterbewertet ist und durch einen Börsengang kristallisieren wir diesen Wert. Und der dritte Grund, und das ist eigentlich der wichtigste, es kreiert sehr positives Momentum für die Mitarbeiter und die Kunden, die diesen Börsengang sehr stark unterstützen.
Gottstein wäre nicht der Chef der Schweizer Einheit, wenn er nicht das Positive herausstreichen würde. Und psychologisch stärkt die größere Eigenständigkeit der Schweizer Bank wohl tatsächlich auch das Selbstbewusstsein des Personals. Rund 10'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden es dereinst sein unter Gottsteins Leitung, sobald der organisatorische Umbau ganz abgeschlossen ist und beispielsweise auch die Teams von der IT voll dazugehören. Allerdings, die größere Selbstständigkeit gibt es nicht gratis. Sie geht einher mit sehr hohen Erwartungen der Konzernmutter. Dort erwartet man, dass die Schweizer Tochter den Gewinn bis 2018 kräftig steigern wird auf deutlich über 2 Milliarden Franken pro Jahr. Ein ehrgeiziges Ziel, das weiß auch der Chef. Immerhin, knapp 1,4 Milliarden Franken hat Gottstein schon verdient von Januar bis September.
Dieses Jahr in den ersten 9 Monaten sind wir plus 8% mit 1,36 Milliarden gegenüber dem Vorjahr. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Trotz Negativzinsen, trotz Kunden, die sehr, sage ich mal, zurückhaltend sind momentan. Aber es gibt sicher noch einiges zu tun.
Konkret heißt das auch, dass die CS Schweiz die Kosten weiter senken muss.
Wir haben bereits 2015 bekannt gegeben, dass wir von den 17.000 Mitarbeitern in der Schweiz rund 1.600 abbauen werden. Und an dem halten wir fest, ja.
Die Schweizer CS-Tochter macht also Tempo, um den Gewinn zu steigern, will sich aber gleichzeitig wie die übrigen Einheiten des Konzerns auch weiter verschlanken und Stellen streichen. Nur so ergibt dann eben auch der Börsengang Sinn. Zwischen 2 und 4 Milliarden Franken zusätzliches Kapital will sich der CS-Konzern auf diesem Weg beschaffen. Geld, das er gut gebrauchen kann, um sein Sicherheitspolster für schlechte Zeiten aufzubessern. Und dass hierbei mit dem 52-jährigen Thomas Gottstein ein ausgewiesener Investmentbanker am Werk sein wird, ist wohl auch kein Zufall. Er scheint fest entschlossen, das Vorhaben durchzuziehen.
Man kann nie, nie sagen, aber zurzeit ist es ganz klar geplant, dass wir diesen Börsengang machen in der zweiten Jahreshälfte 2017.
Wenn alles gut geht, wird die Credit Suisse Schweiz also Ende des nächsten Jahres mit eigenen Aktien an der Börse vertreten sein. Erst dann wird sich zeigen, ob sich die Verselbstständigung der Schweizer Tochter bewährt.
9:09. Das Christentum sei das Fundament der Schweiz, sagt Gerhard Pfister, seit einem halben Jahr Präsident der CVP. Insofern ist es aus seiner Sicht nur logisch, die CVP als christliche Wertepartei zu positionieren. Im Gegenzug distanziert sich Pfister klar vom Islam und sagt, der gehöre nicht in die Schweiz. Markige Worte, die Pfister auch eine bemerkenswerte Medienpräsenz verschaffen. Nur sind sie auch klug? Lukas Schmutz hat das den Historiker Georg Kreis gefragt, der sich mit Werten in der Gesellschaft beschäftigt. Und es hat ihn auch interessiert, was Pfister zu Kritik sagt.
Die Schweiz, sagt CVP-Chef Gerhard Pfister, reagiere zu wenig scharf auf Leute, die den Rechtsstaat nicht respektieren. Darum brauche es eine neue Wertediskussion. Pfisters Ziel, die christlichen Werte wieder in den Vordergrund rücken.
Die Grundlinie, die dahinter steht, ist, dass dieser Rechtsstaat, dieser säkulare Rechtsstaat, aus dem Christentum herausgegangen ist. Das ist eine historische Feststellung, die man bestreiten kann.
Sie wird bestritten von Historiker Georg Kreis. Er zieht an ein paar Fäden der Geschichte des Christentums und sagt, klar, da seien große Leistungen, aber auch die Kriege, Krisen und Katastrophen, bei der Entstehung der Konfessionen etwa. Und auch die Entgleisungen wie die Hexen- und Märtyrerverbrennungen. Und darum meint er,
das Christentum ist eine derart komplexe Angelegenheit mit inneren Diversitäten, dass man eigentlich das Christentum gar nicht so pauschal beanspruchen kann oder mobilisieren kann, wie Herr Pfister das tut.
Auch in der Gegenwart sieht Georg Kreis wenig Anlass, eine Wertediskussion am Christentum zu orientieren. Darum findet der Pfisters Anstoß
eine unadäquate Mobilisierung von Glauben in einem Zeitalter, in dem die Leute massenweise die Kirche verlassen.
Und sagt, wenn schon Wertediskussion, dann müsse sie eine zeitgemäße Stoßrichtung haben.
Kann man nicht über Freiheit und Solidarität reden, ohne das Christentum zu bemühen?
Kann man schon, sollte man aber nicht, insistiert CVP-Chef Pfister.
Es geht ja eben gerade darum, dass man sich heute zeitgemäß und sinnvoll damit auseinandersetzt, was uns geprägt hat. Und das ist nun einmal die christliche Kultur. Und ich glaube, Herr Professor Kreis verwechselt Kirche mit Christentum. Er setzt das gleich. Und das tue ich absichtlich nicht.
Und deshalb beharrt Gerhard Pfister auf dem provokativen Kernpunkt seiner Wertedebatte.
Das Land ist geprägt worden von der christlichen Kultur und in diesem Sinne gehört der Islam im Sinne einer historischen Prägung zur Schweiz nicht, so wie das Christentum. Und ich habe nicht mehr, aber auch nicht weniger gesagt.
Da müsse man aber mehr sagen, meint Georg Kreis. Denn was ein Land präge, sei in Bewegung, verändere sich und werde immer wieder neu bestimmt. Pfisters Geschichtsbild hingegen sei statisch und damit würde man beispielsweise
im 16. Jahrhundert die eingewanderten Hugenotten mit ihrem reformierten Glauben als unschweizerisch abtun.
Und so verfahre Pfister nun mit dem Islam. Er tue ihn als unschweizerisch ab, das gehe nicht.
Er ruft zu einer Abgrenzung auf. Er vermischt die Glaubensfrage mit der Migrationsfrage und betreibt da subtil Einschluss und Ausschluss gegenüber einer Religionsgruppe, die wir zu einem integralen Bestandteil unserer Bevölkerung zählen sollten.
Das lässt Pfister so nicht gelten und sagt:
Diesen integrierenden Diskurs schafft nur der säkulare Rechtsstaat. Und ich glaube, das Konzept des säkularen Rechtsstaats ist ein christliches Konzept. Und insofern ist da kein Widerspruch, es ist einfach eine andere Akzentsetzung.
Für den Historiker ist es mehr und grundsätzlich.
Wenn wir schon Religionsfragen diskutieren, sollte man die hohen Gemeinsamkeiten, die bestehen, hervorheben und nicht das Trennende.
Mit dieser Gegenposition mischt sich der Historiker Georg Kreis in die Wertedebatte ein, die CVP-Chef Gerhard Pfister lanciert hat.
Lukas Schmutz hat berichtet. Jedem Tali sein Spitali, so sagte man früher im Kanton Bern etwas abschätzig zur ineffizienten Spitalversorgung. Heute gibt es in Bern noch 14 öffentliche Spitäler, halb so viele wie vor 20 Jahren. Und dabei soll es auch bleiben, zumindest nach der kantonalen Volksinitiative, die am Sonntag zur Abstimmung kommt. Wie viel Heimatschutz verträgt es bei den Berner Spitälern? Brigitte Mader.
Sie haben einen schönen Ort ausgewählt, die Erbauer des Spitals von Riggisberg damals, vor über 100 Jahren. Oberhalb des Dorfes liegt es. Vom Spitalbett aus sieht man in die Berner Alpen. Diese Frau auf dem Dorfplatz ist froh, dass es das Landspital gibt. Riggisberg mit seinen 2.500 Einwohnern und Einwohnerinnen ist das Zentrum der Region.
Das Einzugsgebiet ist so gross, über die Höhe, durch die Täler, durch. Und in dem Moment, wenn ein Notfall ist, pressiert es. Und darum ist das Spital so wichtig.
Auch dieses ältere Ehepaar möchte nicht auf das Landspital verzichten müssen.
Das sollte erhalten bleiben.
Ja, woher sollen wir sonst?
Das ist sicher nötig. Ja, ja.
Für uns Ältere. Nicht, dass wir gerne auf Bern müssen oder Thun oder weiss woher.
20 Kilometer sind es nach Bern, noch weniger nach Thun. Keine Distanz eigentlich. Dennoch ist auch das Akutspital Riggisberg für fast alle Fälle gerüstet. Hüftgelenk ersetzen, Magen operieren, Radiologieuntersuchungen. Nur gebären kann man in Riggisberg nicht. Nicht mehr, seit 3 Jahren. Die Schließung der Geburtsabteilung dort löste heftige Proteste aus und war der Auslöser für das Volksbegehren. Es verlangt unter anderem, dass in Riggisberg wieder Kinder auf die Welt kommen sollen. Aber nicht nur das. Die Initiative will bei den derzeit 14 öffentlichen Spitälern im Kanton Bern keinen weiteren Abbau. Und das mindestens für die nächsten 8 Jahre. Dieser Marschhalt sei zwingend, findet Christine Bär, Gemeindepräsidentin in Riggisberg.
Eine dezentrale Gesundheitsversorgung, Spitalversorgung macht Sinn. Es ist billiger dort, es ist übersichtlich, schneller zugänglich.
Und nur für Spezialbehandlungen sollen die grossen Spitäler in der Stadt zuständig sein. Denn ein Landspital gehöre genauso zum Service Public wie die Schule oder die Feuerwehr.
Bei der Feuerwehr fragen wir auch nicht, rentiert die 500.000 für ein Feuerwehrauto, sondern wir müssen sie im Schopf haben, falls es einmal brennt.
Die Initiative würde die Spitalpolitik im Kanton Bern auf den Kopf stellen. Die Spitäler gehören zwar immer noch zur Hauptsache dem Kanton, doch welche Leistungen ein Spital anbietet, dazu hat der Kanton nichts zu sagen. Das entscheiden die Spitäler in Eigenregie. Und sie tragen auch das finanzielle Risiko dafür selber. So läuft es seit 2012 nicht nur im Kanton Bern, sondern schweizweit. Landauf, landab müssen die Spitäler darum rechnen. Gesundheitsökonom Heinz Locher kennt sich da aus. Er berät Spitäler bei Schließungsentscheiden.
Die Geburtshilfe sollte 800 bis 1000 Geburten haben pro Jahr. Das sind wir nur noch 3 pro Tag, damit es qualitativ und wirtschaftlich rauskommt. Und dann kann man nicht das Spital wieder auferstehen oder eine Geburtshilfe mit 150 Geburten. Das ist jenseits von aller Vernunft.
350 Geburten gab es zuletzt in Riggisberg. Sollte die Initiative angenommen werden, könnte das den Kanton Bern teuer zu stehen kommen. Denn wenn ein Spital eine Abteilung aufrechterhält, weil es der Kanton so vorschreibt, müsste es nicht für allfällige Defizite aufkommen. Das müsste der Kanton übernehmen. Bis zu 100 Millionen Franken könnte es den Kanton Bern in den nächsten Jahren kosten. Und dieses Risiko ist da. Spitalberater Heinz Locher hat nämlich festgestellt, jede Region kämpfe zwar für ihr Spital.
Das ist sympathisch, das wollen wir haben für einen Fall, das. Aber letztlich braucht man es eben nicht, weil man weiss, wo die beste Versorgung ist.
Genauso ist es auch für diesen Mann aus der Region Langenthal und seine Frau.
Ich ging auf Bern, weil dort sind die Ärzte erfahrener. Ich ging sicher nicht auf Langenthal.
Ja, man hat hier das Fachwissen ist hier ja grösser.
Ein Spital in der Nähe gibt offenbar Sicherheit, ob man nun hingeht oder nicht.
Es ist eins, Fluch oder Segen. Gleich reden wir im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4 über die Globalisierung. Noch vor 20 Jahren hat sie Wohlstand und Fortschritt versprochen. Heute ist die vielen nur noch ein Graus. Thema bei uns nach den Schlagzeilen mit Karin Britsch.
Die Grossbank CS hat ihr Schweizer Geschäft in eine Tochtergesellschaft ausgelagert, in die Credit Suisse Schweiz AG. Grund dafür ist die Too-Big-to-Fail-Regelung. Denn sollte die Bank international in Schwierigkeiten geraten, könnte die Schweizer Tochter weitergeschäften. Viele Angestellte in der Schweiz leiden unter hoher Arbeitsbelastung, emotionaler Erschöpfung und unter Stress. Das zeigt eine Studie. Demnach sind viele Befragte auch mit ihrem Lohn nicht zufrieden und bemängeln, dass sie keine Mitarbeitergespräche haben. Die französische Polizei hat gemäß Angaben von Innenminister Cazeneuve einen Terroranschlag verhindert. In Straßburg und in Marseille seien 7 Verdächtige festgenommen worden. Über das Ziel des geplanten Anschlags machte er keine Angaben.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.